Wusstest du, dass Angst eine uralte Emotion ist?
Ja, und nicht nur uralt, sondern auch im richtigen Maß überlebenswichtig. Deshalb ist es so schwer, sie zu verändern.
Ja, genau, denn Angst wird vom Stammhirn gesteuert. Also hört mal auf den Begriff Reptilienhirn, weil einige Reptilien wohl nur über diesen Teil des Gehirns verfügen. Es ist also wirklich schon bei Reptilien angelegt, diese Angst.
Es ist quasi die Steuerzentrale für viele grundlegende Funktionen wie Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Schlaf und eben Angst, aus der heraus wir uns zum Beispiel für Flucht oder Angriff entscheiden.
Genau, Angst hat also uns und unseren Hunden über Jahrtausende das Überleben gesichert. Wir müssen nicht lange überlegen und abwägen, ob wir lieber flüchten sollten. Angst ist dadurch sehr schnell auslösbar und sehr schwer zu hemmen.
Das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn wir Hunde mit Angstthematiken im Training helfen möchten.
Verklickern. Der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Welche Punkte sind für dich wichtig, wenn wir unseren Hunden erfolgreich die Angst nehmen möchten?
Also zum einen gut durchdachtes und super kleinschrittiges Training, die Bereitschaft vom Halter, den Alltag an die Gegebenheiten anzupassen und ja, einen guten Hundetrainer, der sehr viel Wissen in diesem Bereich hat und ein großes Maß an Empathie vom Hundehalter dem Hund gegenüber.
Ja. Das sehe ich auch so. Ich denke, wenn wir als Hundehalter verstehen, was Angst eigentlich ist und dass sich niemand, auch unsere Hunde nicht, aussucht, Angst zu haben, weil Angst sich einfach nicht gut anfühlt. Es ist ein schreckliches Gefühl, weil sie lähmt und uns handlungsunfähig macht. Dann ist der erste Schritt in Richtung erfolgreiches Training gemacht, denn dann können wir unseren Hunden wirklich helfen, ohne Bedenken haben zu müssen, dass wir Ängste verstärken, wenn wir Verständnis aufbringen. Wie helfe ich meinem Angsthund jetzt eigentlich am besten?
Also elementar wichtig ist, dass mir den oder die Auslöser der Angst beim Hund möglichst genau kenne. Weil nur wenn wir wissen, was der Auslöser ist, können wir unser Training konkret gestalten. Hat unser Hund beispielsweise Angst vor dem Geschirranziehen, können wir den Ablauf des Anziehens in super viele kleine Schritte aufteilen. Das kann jetzt sein, zum Beispiel, wir fangen an, sitzen bleiben, obwohl ich das Geschirr in der Hand halte. Nächster Schritt, sitzen bleiben, wenn ich das Geschirr in Richtung Hund bewege. Nächster Schritt, das Geschirr auf Kopfhöhe halten und so weiter und so fort. Wichtig ist dann in der Umsetzung von dem Plan immer darauf zu achten, dass wir den Hund nicht überfordern und er zu unseren Trainingsschritten quasi immer Ja sagen kann. Wenn der Hund in die Angst zurückfällt, war der Trainingsschritt nicht passend und muss dann eben auf den Hund abgestimmt sein. Man fügt dann einfach nochmal einen Zwischenschritt ein zwischen ich halte das Geschirr auf Kopfhöhe und der Hund schlüpft irgendwann, soll ja selbstständig reinschlüpfen in das Geschirr. Dann kann man jetzt eben nochmal diesen Zwischenschritt schon markern. Der Hund nähert sich 10 cm, der Hund nähert sich auf 5 cm, der Hund berührt mit dem Kopf das Geschirr und so eben immer kleinschrittiger und eben so lange und so oft, als dass der Hund Ja sagen kann und eben ein gutes Gefühl dabei entwickelt.
Ja, genau. Bleiben wir gleich mal am Beispiel vom Geschirr anziehen, denn viele Hunde sind tatsächlich aus unterschiedlichsten Gründen davon betroffen. Kann natürlich jetzt sein, dass das Geschirr einfach drückt. Also hat man ja ganz häufig, ich im Training habe ganz häufig Hunde, die ein nicht passendes Geschirr anhaben, einfach weil es im Einzelhandel überwiegend nicht so gut passende Geschirre gibt und man sich da wirklich sehr reindenken und engagieren muss, um dann ein passendes Geschirr zu finden als Hundehalter. Das kann natürlich schon dazu führen, dass der Hund sagt, nee, also dieses Geschirr möchte ich nicht anziehen. Oder das Geschirr, was auch sehr häufig dahinter steht, wird einfach viel zu ruppig an- und ausgezogen, also ruppig. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, einfach zu, kennst du den Begriff ruppig?
Ja.
Ja.
Allgemein bekannt.
Ich wusste nicht, ob das jetzt vielleicht wieder so ein Ostbegriff ist und ihr jetzt alle denkt, hä, ich hatte mal den Begriff Schlippe gesagt. Kennst du Schlippe?
Ausnahmsweise nicht.
Ausnahmsweise nicht. So ein kleiner Weg.
Was?
im Gartenverein zum Beispiel, sag mal, weil im Mantrailing sage ich zum Beispiel, ja, dann gehst du durch die Schlippe und hinter der Schlippe rechts, dann versteckst du dich. Und da haben mich Leute aus Baden-Württemberg angeguckt und haben gesagt, Schlippe? Und deswegen frage ich jetzt immer nach, wenn ich so Worte habe, die so leicht im ostdeutschen Raum eventuell angesiedelt sind, ob ihr die kennt. Okay, also zurück zum Thema. Wenn wir das Geschirr eben ruppig an- und ausziehen, dann kann es eben sein, dass der Hund sagt, mir sind jedes Mal die Ohren bleiben da dran hängen oder es tut mir einfach weh, es ist unangenehm, mag ich nicht. Die Kopföffnung ist zu klein. Auch ganz häufig der Fall, dass dann Ängste entwickelt werden. Was heißt Ängste? Zuerst wird ja erstmal so ein Unwohlsein damit verknüpft und die sagen, so richtig gerne habe ich es nicht, wie so eine blöde Jacke, die man eigentlich total doof findet, die man irgendwie nicht gerne anzieht. Dann zieht man lieber eine andere an oder keine Jacke, so geht's dem Hund am Ende auch. Oder das Geschirr kündigt unangenehme Dinge an. Zum Beispiel, wir ziehen das Geschirr nur an, wenn wir zum Tierarzt gehen, weil ich dich dann besser festhalten kann. Oder du ziehst das Geschirr immer dann an, wenn wir auf die Hundewiese gehen und da ist eben permanent Bullying und der Hund wird überrannt und findet das alles blöde. Oder ich sage, du kriegst das Geschirr immer an, wenn du Auto fährst, weil ich dich damit einfach gut sichern kann. Gibt ja die Geschirre, die man so einklinken kann. Und der Hund hat vielleicht aber ein Problem mit dem Autofahren. Kann das eben auch schon sein, dass er sagt, dieses Geschirr kündigt Autofahren an, mag ich alles nicht. Das heißt, das Geschirr ist dann negativ verknüpft, mit was auch immer. Und wir müssen dann durch Training versuchen, das Ganze positiv umzukonditionieren, also gegen zu konditionieren. Einige Verknüpfungen können wir einfach verändern, wenn wir die Konsequenzen verändern. Zum Beispiel, dass das Geschirr eben kein Ankündiger mehr ist für unangenehme Dinge, also Tierarzt, Hundewiese, Autofahren und so weiter. Wir können doch einfach ein passendes Geschirr kaufen, wenn das der Hintergrund ist, warum ein Hund sagt, habe ich irgendwie Angst, mag ich nicht. Wir könnten darauf achten, dass wir Geschirr kaufen, was eine größere Kopföffnung einfach hat, damit man das einfach schöner anziehen kann. Ich hatte zum Beispiel einen Pudelwelpen im Training, bei dem war das tatsächlich auch so. Der hat so einen großen Quadratschädel gehabt für diesen kleinen Hund. Das Geschirr war an sich super passend, die ich immer empfehle, das hat gut gepasst, aber du denkst wohl, du hast den Kopf da gut durchgekriegt. Das heißt, wir haben es am Anfang wirklich so gemacht, dass wir das vorne aufgemacht haben und du hast das schräg drüber und dann erst gedreht. So hat man sozusagen die Ohren nicht so eingequetscht. Also da muss man so ein bisschen, ja, sich in den Hund reinversetzen und das möglichst angenehm gestalten. Oder andere Verknüpfungen müssen wir eben aufwendiger trainieren, wenn zum Beispiel der Hund das Geschirr nicht gerne anzieht, weil er einfach Angst hat durch vielleicht schlechte Erfahrungen, die er damit gemacht hat. Oder viele Hunde haben ja auch einfach eine Geräuschangst, wo beispielsweise auch diese Klettverschlüsse oder diese Schnallen vom Geschirr einfach unangenehm für den Hund sind und der einfach Angst hat und sagt, das ist das Ding, was immer so komische Geräusche macht. Oder auch, und was auch wirklich häufig der Fall ist, diese Angst durch die Annäherung des Menschen. Also Hände Richtung Hund, Hund irgendwie anfassen, eventuell den Hund irgendwie zwischen Beinen einklemmen, um das Geschirr drüber zu kriegen, worst case. Das heißt, hier sind tatsächlich, wie du es schon erklärt hast, ganz kleine Trainingsschritte elementar für den Erfolg des Trainings. Übrigens, wenn ihr nochmal mit dem Geschirr anziehen nochmal eine Anleitung wollt, auch dazu habe ich ein YouTube-Video, auch das stelle ich euch unten nochmal in die Shownotes.
Ja, also es ist total Wahnsinn, dass so ein Alltagsgegenstand als Geschirr für manche Hunde und ihre Halter wirklich so ein Riesenthema ist. Wie einfach, dass man Lösungen finden kann. Also oft sind es ja Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die man irgendwie odraht und dann funktioniert das einfach, gell, Wahnsinn.
Ja.
Anders schaut's aus, wenn es generelle Ängste sind, wo der Auslöser eben nicht konkret benannt werden kann. Also sprich, geht's um Geräusche, Gerüche, Situationen. Und da ist es eben wichtig, den Hund dauerhaft zu unterstützen. Das sind auch oft die Auslöser im Sinne von, ob sie nicht konkret benannt werden können. Auch wenn man sie konkret benennen kann, hat man ja eben diese Geräusche, Gerüche oder Situationen eben im Alltag nicht 100% immer im Griff. Und darum ist es eben wichtig, den Hund dauerhaft zu unterstützen. Sei es jetzt halt durch Management vom Alltag, also die Runden planen in Bezug auf mögliche Auslöser. Da kann es jetzt sein, dass die Zeit eine Rolle spielt. Ist es im Dunkeln schwieriger? Ist die Dämmerung schwierig? Bei Menschenangst ist es wichtig, den Besuch zu planen. Staubsauger, entweder man staubsaugt halt dann, wenn der Hund nicht da ist, oder man kehrt halt dabei einfach zusammen und behilft sich irgendwie anders. Die Stressreduzierung, also jetzt den Staubsauger, wenn denn die Angst schon da ist, also der Hund hat bereits Angst, dann hilft es halt nicht zum Sagen, ich staubsauge jetzt eben los, irgendwann beruhigt er sich wohl.
Ja.
Sondern da ist es eben wirklich wichtig, dass man den Hund nicht immer wieder in die Situation bringt, wegen dem gleichen Auslöser wieder in diese Angst zu verfallen. Also gerade mit solchen Sachen, die man wirklich im Griff haben kann, also bis man eben im Training soweit ist, da wirklich Management betreiben. Dann die Stressreduzierung ist ein super wichtiger Bestandteil von erfolgreichem Training. Und was auch noch wichtig ist, kann denn der Hund zur Ruhe finden? Also kann er sich erholen? Hat er vielleicht Schlafmangel? Mhm. Und da ist es total wichtig, diese Sachen rauszufinden, also wirklich genau zum Beobachten und den Hund auch, wenn er jetzt nicht direkt in dieser Angstsituation ist, zum Beobachten, was macht er und wie verbringt er eigentlich seinen Tag.
Ja.
Wenn man das denn hat, ist es auch immer empfehlenswert, einen Tierarzt mit dem Zusatz Verhaltenstherapie oder Verhaltenstherapeut, weil der kann einen dann einfach auch noch zusätzlich unterstützen durch angstlösende Mittel, auch pflanzliche Zusatzstoffe im Futter. Also es gibt unterstützend wirklich viele Sachen, die man machen kann. Aber da wirklich immer in Absprache mit einem Tierarzt oder einem Tiertrainer mit der Zusatzausbildung Verhaltenstherapeut, weil gerade mit solchen Themen rum zum Doktern ist super schwierig. Apropos kompetenter Hundetrainer, das Training muss halt super durchdacht geplant sein. Ansätze wie, das lernt er schon irgendwann oder sag ihm einfach, dass XY ist nicht schlimm, indem man selber ruhig bleibt oder selber souverän ist, das hilft einfach nicht.
Hört man ja ganz häufig, ne? Also höre ich ganz häufig.
Ja, 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 ja.
Auch, dass die Leute sich den Schuh so anziehen und sagen, ja, ich weiß, ich bin das an der Leine, der das sozusagen irgendwie auslöst und die sehen dann sich selber als Problem eigentlich und dass sie selber souveräner sein müssten.
Ja, also man sieht es ja immer wieder auf Social Media, wenn man irgendwelche Hundeflüsterer hat oder Trainer, die noch irgendwelche Hundeflüsterer arbeiten. Da geht es dann darum, dass der Hund auf ein Podest steigt und der möchte das nicht. Der hängt da dann in seiner Retrieverleine und dann bleibt da einfach Zug drauf und irgendwann ergibt sich halt dieser Hund der Situation, weil das da jetzt in dieser Leine hängen ist schlimmer, fühlt sich schlimmer, oh, fühlt sich schrecklicher, oh, als jetzt auf dieses Podest zu steigen. Und
dann unterstellt man, dass er jetzt keine Angst mehr hat.
Und dann sagt man, schau mal, und jetzt hat er die Situation akzeptiert, er hat das anerkannt und deswegen steigt er jetzt auf dieses Podest, weil der Trainer halt so körperlich tolle Ausstrahlung hat. Und ja, da fragt man sich dann auch, okay, er hat es jetzt geschafft, dass er dann aufgestiegen ist. Wenn man die Körpersprache von den Hunden anschaut, ich finde nicht, dass sie stolz auf sich selber sind oder irgendwie mutig. Oft sieht man dann Beschwichtigungsverhalten.
Das ist das kleinere Übel einfach.
Ja, und es tut mir, ja, es tut mir furchtbar leid, dass es eleganter gehen könnte und es eben dann immer den Anschein macht, wow, schau mal, so eine tolle Ausstrahlung und durch die Energie hat er das jetzt geschafft, diese Situation zu meistern. Am Rande, man sieht immer erst beim zweiten Durchgang, ob der erste schlimm war oder nicht. Ja, ich finde, das kann man ganz gut vergleichen damit, dass die Höhenangst verschwindet ja auch nicht, nur weil jemand souverän vor mir vom Bungee-Turm springt oder mich vielleicht sogar runterschubst, um mir zu beweisen, das ist es ja gar nicht gefährlich. Ja. Schau, du hast doch überlebt. Und wenn ich das nicht glaube, dass es nicht schlimm war, dann machen wir das einfach jeden Tag so lang, bis dass ihr freiwillig runterspringt. Im Training mit Angsthunden die Reize immer nur so setzen, wie der Hund sie nur bewältigen kann. Und weil es geht ja um die Gegenkonditionierung. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass der Hund jetzt es schafft, dieses Podest zu besteigen, sondern mein Ziel wäre es jetzt, dass wenn der Hund das Podest beim nächsten Mal sieht, er von allein schon sagt, boah, geil, oder? Da gehen wir jetzt auf, ich gehe schon mal vor, bis gleich. So, und deswegen ist es eben super, wenn man die Hunde dadurch unterstützt, auch noch Alternativverhalten zu bieten, also wie zum Beispiel Handtouch oder der Hund setzt sich zwischen die Beine, das ist auch super, einfach um ihm Nähe zu geben, um zum Sorgen, es ist alles wunderbar und mit dem Handtouch eben auch, bevor denn der Hund jetzt entschließt, er nimmt jetzt Reiß aus oder wird panisch und hängt dann in der Leine, dass ich ihm dieses Handtouch anbiete und er ist dann vielleicht irgendwann als, ja.
Als Strategie entwickelt.
Genau, danke, als eine Strategie.
Was ich noch sagen wollte, du hast vorhin gesagt mit dem Staubsauger, das finde ich tatsächlich immer echt wichtig, dass man sich bewusst macht, wo hat eigentlich mein Hund Stress? Weil du sprachst ja von Stressminimierung, dass es also darum geht, Stress zu reduzieren. Und das löse ich bei mir im Training immer so, dass ich die Leute eine Stressorenliste anlegen lasse, wo die einfach mal ihren Alltag beobachten mit dem Hund und schauen können, wann hat er eigentlich Angst? Also wann sind die Momente, wo es dem nicht mehr wirklich gut geht, wo der einfach Stress hat.
Also arbeitest du so eine Liste ab oder sagst du, sie sollen nur notieren, wenn sie bemerken, dass der Hund ein Thema hat?
Mir geht es eigentlich eher darum, dass sie sich bewusst machen, wie viel Stress der Hund hat, weil bei Angsthunden ist ja tatsächlich oft das Ding, dass die auf so einem Level sind, auf so einem Stresslevel und wir da mit Training eben sehr schlecht rankommen und dann können die meistens nicht fressen und sind mit allem irgendwie überfordert. Kommt es darauf an, wie viel Angst du hast. Ich habe viel mit Auslandshunden gearbeitet, die sind halt von allem irgendwie überfordert. Und da ist mir immer ganz wichtig, wenn wir so eine Stressorenliste anlegen, dass den Leuten bewusst wird, was eigentlich Stressoren für den Hund sind. Zum Beispiel Wind. Wind und die Gardinen fliegen so. Ist für viele Hunde super gruselig, weißt du? Oder Staubsauger, wie du gesagt hast. Oder wenn die Postfrau klingelt. Oder wenn ein Topfdeckel runterfällt oder wenn ich Deo sprühe, dieses Sprühgeräusch oder so Sachen.
Ja.
Und in dem Moment, wo die das aufschreiben, wird denen das bewusster und dann lasse ich die anmarkern mit grün die Sachen, die ich vermeiden kann. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich schließe jetzt die Fenster, wenn es so doll windig ist, dass sich einfach die Gardinen nicht bewegen. Ich könnte auch meine Postfrau instruieren und dann eine andere Lösung finden. Hat mein Hund jetzt aber Angst vor zum Beispiel Gewitter, das ist dann einfach nicht möglich zu kontrollieren. Das lasse ich die dann mit Rot anmarkern. Das sind die Sachen, mit denen wir erstmal leben müssen. Aber so eine Stressorenliste gerade für die Angstkandidaten ist für mich immer eine coole Sache, um vielleicht auch einfach bewusst Sachen rauszunehmen, die man später dann im weiteren Verlauf wieder hinzufügen kann. Also man muss nicht für immer irgendwann staubsaugen, wenn der Hund im Urlaub ist eine Woche. Geht auch irgendwann, wenn der da ist, aber dass man erstmal so ein Bewusstsein schafft. Und mit den angstlösenden Mitteln, das ist tatsächlich eine richtig gute Sache, finde ich auch richtig top. Ich finde tatsächlich aber, dass es sehr wenige Tierärzte leider gibt, die sich da rantrauen, die da genug Ausbildung haben. Muss man wirklich suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Wenn man die aber hat, großartig, weil man da wirklich viel auch unterstützen kann und man, wie du sagst, ja wirklich einen Tierarzt braucht, der sich damit auskennt, weil angstlösende Mittel sind eben nicht gleich angstlösende Mittel. Habe ich zum Beispiel einen Hund, der aggressiv wird und beschädigt aus Angst, muss ich den natürlich mit anderen Mitteln einstellen als ein Hund, der eher den Fluchtmodus anschaltet und geht und wegrennt, weil es gibt auch angstlösende Mittel, die dann so enthemmend wirken. Und das ist gerade bei Hunden, die so in der Aggression und Beschädigungsabsicht dann haben, in dieser Angst, ultra schlecht. Von daher ist ganz wichtig, dass ihr da tatsächlich euch einen kompetenten Tierarzt zu Rate zieht.
Das Thema Angst begegnet mir eben in meine Schwerpunkte Medical Training sehr oft. Und da habe ich meinen ersten Magic Moment so richtig dazu gehabt. Das war mit meinem Tierheimhund, dem Sammy. Da war es so, der Dog Groomer, der hat abgesagt und der Sammy hat halt schon, ja, also der hat Vogelwitsch ausgeschaut, war eigentlich auch schon lang drüber. Und man hat den Termin eben immer wieder geschoben gehabt und also es kam dann eben letztendlich tatsächlich die Absage. Und bis zum nächsten Termin, wo der komplett geschoren worden wäre, war es einfach zu lang. Und dann hat die Betreuerin vom Sammy gebeten und gesagt, Kim, das probieren wir jetzt, vielleicht schaffen wir es ja. Die haben dann diese Halskrause vom Tierarzt, hat der da wohl immer überzogen gekriegt. Und ich habe mir da so weit jetzt gar nicht wirklich was dabei gedacht, weil der Sammy und so wie ich den erlebt habe, bei mir war es immer alles unproblematisch. Also er ist mir vorgestellt worden mit, hab bitte Acht auf deine Finger, der schnappt, wehrt sich einfach, auch wenn ihm was nicht nach seiner Nase geht, eigensinnig. Und dann war es eben noch dazu ein Terrier.
Da ging es aber immer nur um das Anfassen, oder? Also immer, wenn irgendwas in seine Richtung kam.
Genau. Aus welchem Grund raus jetzt ein Hund nicht mag, dass er bürstet wird, sind ja vielfältig. Also der eine mag es nicht, weil es zieht, der andere mag es nicht, weil er irgendwo angelangt wird, der nächste mag es nicht, weil er Rückenschmerzen hat, der andere mag es nicht, weil er dauernd festgehalten wird, einfach die Situation blöd ist. So. Also ich habe eben mit dem Sammy von Anfang an mit Kooperationsverhalten gearbeitet. Das heißt, das Maximale, was der Sammy mir an Abwehrverhalten gesorgt hat, war, dass er mal knurrt hat. Ich habe mich verheddert mit dieser weichen Bürste und er hat seinen Kopf gehoben und ich habe die nicht sofort rausgebracht.
Ja,
dann hat er knurrt.
Ja.
So, also es war nie jetzt mit dieser Beschädigungsabsicht.
Ja.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wir waren im Training soweit, okay, ich habe mit Kooperationsverhalten, habe ich seine Beine schon zum Teil scheren können, ich habe, also der hat dann immer so ein bisschen fleckig ausgeschaut, weil ich habe natürlich immer dann mit dieser Schermaschine und ja, es war ja eh dann der Termin für den Dog-Groomer.
Und so sollte der dann vermittelt werden, der arme Hund.
Nein, da war es noch nicht in der Vermittlung, so weit war es noch nicht. Es war noch nicht im Gespräch.
Hier sehen Sie ein gerupftes Huhn, der steht gerade zur Vermittlung.
Ja, aber weißt du was, der hat halt, dann schaut er halt so ein bisschen bemitleidenswert aus.
Das stimmt,
ja. Was ist mit dem passiert? Ja, oh, schlimmes Schicksal. So.
Das stimmt.
Ja, also auf jeden Fall. Der Sammy halt wie so ein Fleckerlteppich. Und ja, also auf jeden Fall mal gesagt, okay, wir probieren das jetzt. Und ich habe mir gedacht, naja, in Ordnung, aber dann eben bitte nicht in seinem Zimmer, weil wir dort halt immer trainieren und das jetzt für den Fall, dass es irgendwie eskaliert, wir uns da nicht alles kaputt machen. Gut, gesagt, getan, wir haben uns getroffen. Wir sind dann in dieses Behandlungszimmer. Es war herzzerreißend, weil der Sammy ist dann in dieses Zimmer. Er hat, glaube ich, gedacht, wir gehen nach draußen. Wir waren in diesem Hausgang, er kriegt diesen Pylon angezogen und wir sind in dieses Zimmer rein. Und dann hat er sich nur an meine Beine gestellt, weil er dachte, hat, vielleicht kommt er so aus dieser Nummer raus. Aber halt, nein, lauf auf diesen Tisch. Und am Anfang, ja, der hat schon versucht, um sich zum Schnappen. Also ich war total überrascht, wie extrem das diese Gegenwehr ist. Ich habe das, wie gesagt, so noch nicht erlebt gehabt. Und dann war, also das war schon tragisch genug. Und dann eben auch immer nur mit diesem Hintergrund, naja, es ist jetzt einfach so, wie es ist, das Geschirr, es verfilzt, er muss jetzt einfach, Notsituation, es ist jetzt so, wie es ist. Und am Anfang hat er sich nur super krass gewehrt und dann war das eigentlich wirklich, wirklich schlimm. Er hat diese Ohnmacht so gefühlt und dann hat man diese super krasse Panik in diesem Gesicht von dem Hund. Und ich habe dann gesagt, okay, es tut mir leid, ich konnte es nicht, das geht so nicht. Wir machen uns da gerade alles kaputt, das funktioniert so nicht. Und wenn dieser Hund irgendwann vermittelt wird, wir wissen nicht, was wir da jetzt gerade zerstören. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das sonst immer bei diesem Hundefriseur auch funktioniert hat. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war dann, er war dann irgendwie so um die Schultern rum geschoren. Okay, gut, man hat das Geschirr wieder und ausziehen können, alles fein. Wir haben den von diesem Tisch runter und der Sammy wollte von mir nichts mehr zum Essen. Der wollte nichts mehr hören und nichts mehr singen. Mein Herz war gebrochen, ich bin heimgefahren. Mhm. Und ja, also es war schrecklich, ich habe dann einen Termin ausgemacht beim Tierarzt, dass mir den Arme in Narkose komplett scheren, war genau richtig, weil die Woche drauf hat es dann tatsächlich eine Vermittlungsanfrage gegeben. Ich bin dann wieder zum Sammy gefahren, wir haben uns, bis er dann abgeholt worden ist, nur zweimal gesehen. Es war anders, das erste Mal, wo wir uns wieder gesehen haben. Er wollte, normalerweise habe ich immer das Geschirr und auszogen, überhaupt gar kein Thema. Wir haben ja unser Signal dafür gehabt und er war schon wirklich, wirklich misstrauisch. Und was diese 10 Minuten zerstört haben, also unvorstellbar. Ja, wir haben es zwar wieder eingefangen gekriegt, es war alles in Ordnung, aber wir haben ja schon so lange unsere Routinen gehabt und unsere Rituale. Und irgendwann schleicht sich ja doch auch so ein, man weiß, um was es geht, ja, man wird so ein bisschen schluffig. Und in dieser zweiten Einheit, wo ich unseren Waschlappen wieder rausgeholt habe, also es war wirklich von null, dieser Waschlappen, man hat ganz genau darauf achten müssen, wo sind meine Hände, welches Instrument habe ich in der Hand, wo kämmen wir, wie lange, also super misstrauisch. Unser letzter Spaziergang war dann eben nur mit der Nasenarbeit. Er war dann wieder fröhlich und war gern bei mir. Das war gut und war dann auch ein guter Abschluss, dass man dann auch so weitervermitteln kann. Aber also es war wirklich schlimm, obwohl ich gewusst habe, es war jetzt einfach einmal nötig und wir sind jetzt da nicht anders drum herumgekommen, aber also nicht auszudenken. Und das war, wie gesagt, das erste Mal, dass mir das so bewusst war. Erstens, wie sehr diese Gegenwehr ist, obwohl es mir gegenüber vorher nie war, durch dieses Mitspracherecht, durch das Nein sagen dürfen und dann eben auch, wie extrem diese Ohnmacht, also wie schrecklich der das erlebt hat und dass eben daraus diese Gegenwehr sich
entwickelt hat
und dann eben aber im kompletten Umgang bei jedem. Und das habe ich Wahnsinn gefunden.
Ja.
Und deswegen Mitspracherecht, Medical Training, super
wichtig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du merkst ja auch tatsächlich, dass man verspricht ja irgendwie auch was mit dem Medical Training. Man verspricht den Hunden, dass sie mitsprechen dürfen und dass wir die Grenzen wahren. Und dass wir immer nur so viel verlangen, wie sie in der Lage sind, zu machen oder zu tun oder auszuhalten und ja dazu zu sagen. Und in dem Moment, wo wir das eben nicht mehr können, weil vielleicht ein Notfall ansteht oder was auch immer und wir eben noch nicht so weit sind im Training und jetzt aber das Tier zum Beispiel behandelt werden muss, dann verlieren wir auch dieses Versprechen darauf und er fühlt sich doch wieder ausgeliefert und es ist in seinem kleinen Kopf und ich habe es doch gewusst.
Ja.
Und deswegen ist einem auch echt so wichtig, dass wenn wir so Notfälle haben und wir haben jetzt Angsthunde und die sind jetzt, stehen gut im Training und wir haben einen Notfall, wo wir genau wissen, okay, das schafft er nicht im Medical Training mit Kooperation, weil wir das einfach nicht trainiert haben, dass wir wirklich, so scheiße das ist, aber dass wir auf keinen Fall mit in dieses Behandlungszimmer gehen, weil es bringt dem Hund sowieso nichts. Also es ist nicht so, dass es dem dann besser geht, wenn wir da stehen. Wenn wir so einen Angsthund haben, der wirklich da völlig überfordert ist, ist es wirklich wichtig, alles, was in irgendeiner Form mit uns in Verbindung gebracht werden kann, sei das das Geschirr, was er anhat, sei das die Leine, die da dran ist, Personen, Settings, Umgebungen, alles das, was irgendwie vermeidbar ist, raus aus diesem Trainingsraum oder aus diesem Behandlungsraum, was auch immer, damit wir dann eben weniger Wahrscheinlichkeit haben, dass er es mit uns verknüpft. Denn so schön das natürlich ist mit dem Medical Training und so weiter, es gibt natürlich, muss man ganz ehrlich so sagen, Notfälle. Das war ja jetzt kein Notfall in dem Sinne. Das hätte man ja tatsächlich mit der Sedierung, habt ihr ja dann am Ende auch gemacht.
Also der war nicht sediert, das war Vollnarkose.
Vollnarkose sogar.
Genau. Ja. Weil, und das ist das Nächste, mit Sedierung oder eben auch, wenn wir jetzt nur kurz ein Stück weiter hinausschwimmen wollen.
Legen die nur lahm und die kriegen es noch mit.
So, und zur Sedierung, du glaubst gar nicht, wie schrecklich dieses Silvesterangst.
Ja.
Also
ja.
Stichwort sedieren, was man diese Tiere oder
ja.
Und wie viel schrecklicher diese Angst erlebt wird, einfach wenn du hast Angst und kannst aber nicht so reagieren, wie du gerne
genau,
möchtest.
Genau, du musst den Geist auf jeden Fall wegknallen, weil ansonsten hast du wirklich ein Problem.
Ganz genau. Und nicht nur bei die Hunde, für unsere Pferde leid eben auch Sedierung an Silvester, Pferde, Horror.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Auf jeden Fall. Und da kann ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe 2018 einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Und das wird nur lokal betäubt und man wird so ein bisschen weggeschossen. Man ist aber da, man ist wach, komplett wach. Und hab aber, also kannst dich auch nicht bewegen, also kriegst das alles mit, hörst es auch, was die alles erzählen, aber kannst dich eben nicht bewegen, bist komplett lahmgelegt. Und ich habe diesen Schnitt komplett gemerkt. Das heißt, diesen Schnitt, den die gemacht haben und dieses da dran rumgezuppelt, habe ich mitbekommen, weil ich bin Laie. Vielleicht ist jemand dabei, der das irgendwie ins Verhältnis setzen kann, der sich da medizinisch auskennt, aus meiner Laienperspektive diese lokale Betäubung einfach noch nicht gesessen hat.
Was? Das ist nicht dein... Oh mein Gott.
Ja, und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du muskelmäßig lahmgelegt bist und dir nichts mehr sagen kannst. Und das geht ja vielen so, dass die Angst haben, auch bei Menschen ist das ja oft eine Angst, dass die irgendwo eine OP über sich ergehen lassen müssen und vielleicht die Narkose nicht greift oder was auch immer da medizinisch passieren kann, dass man es eben doch mitkriegt. Und genau das ist genau das, was du jetzt auch sagst mit der Silvesterangst. Das Schlechteste, was man machen kann, ist, die lahmzulegen und die sind kopfmäßig noch da. Das ist wirklich richtig übel. Das ist der absolute gelebte Albtraum. Und man hat zwar...
Ich sag dir, wie ist die Dram dahinter vor?
Ja, es war jetzt nicht massiv ein Horrorerlebnis. Die haben ja jetzt nicht am offenen Herzen. Das ist nur hier oben so ein Schnitt. Aber es ist trotzdem ekelhaft. Also wenn du dich nicht wehren kannst und hättest gern gesagt, ey, Moment, ich merke das noch.
Ja, vor allem, du weißt ja gar nicht, wie geht's denn weiter, wenn du das jetzt schon merkst.
Das war dann alles okay, aber... Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und so ist es eben auch für unsere Hunde. Deswegen, Silvester ist ein guter Stichpunkt, den du sagst. Versuch die Hunde tatsächlich zu trainieren. Das wäre der allerbeste Fall. Versucht irgendwo hinzufahren, wo einfach weniger Wahrscheinlichkeit ist, dass es knallt. Ich bin mit Malik damals, wo der dann älter war, war der dann auch so ein bisschen sensibel so auf Knallerei, aufs Feld gefahren. Dann haben wir da lustige Spiele gemacht, einfach damit es nicht so laut war. Also wenn ihr jetzt in der Innenstadt wohnt, habt einen Knallangsthund, ein Knallangsthund, dann versucht rauszufahren auf eine Wiese oder auf dem Feld, dass ihr einfach da das Setting schafft. Auf keinen Fall diese Lahmleggeschichten, das wollten wir euch damit nochmal sagen. Mein Magic Moment hat mit einem Hundespaziergang zu tun. Wir haben damals immer mit Kunden, die sozusagen ein bisschen enger mit uns waren, mit denen wir uns gut verstanden haben, haben wir dann am Wochenende immer mal so Hunderunde gemacht, einfach weil das menschlich auch gut gepasst hat. Und wir sind gelaufen, alle Hunde waren frei und da war so ein Elektrozaun von Tieren. Da standen keine Tiere dahinter, aber der stand noch so am Deich. Und da ist die Hündin von meiner Kundin gegengelaufen, hat gequietscht und ist gerannt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ja, die wird gleich stehen bleiben und dann kommt sie zurück. Aber sie blieb nicht stehen, sie ist gerannt.
Oh Gott.
Und die ist komplett, also wir haben die gesehen, wir standen sozusagen oben auf dem Deich, ist sozusagen so an einem Feldweg und dann so eine 90-Grad-Kurve und war dann komplett außer Sicht. Mhm. Ganz vorne ist dann eine Bundesstraße gewesen, da haben wir einen Daumen gedrückt, dass die auf keinen Fall Richtung Bundesstraße läuft, die kam nicht zurück. Der ganz, ganz große Vorteil war, dass wir in dem Ort, wo sie auch gewohnt hat, spazieren gegangen sind, also wir haben uns dort, die kannte sich dort zum Glück aus, Ich will mir nicht ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn sie in einem völlig unbekannten Gebiet gewesen wäre und ist nach Hause gelaufen. Was mir das gesagt hat, ist tatsächlich, dass es unfassbar wichtig ist, dass gerade wenn wir Angsthunde haben und auch Hunde, die sich dann erschrecken oder in so einen Fluchtfilm fallen, dass wir immer wieder trainieren. Bei mir ist Safety Place ganz wichtig. Wenn ihr Angsthunde habt, dass ihr wirklich das mit euch verknüpft. Es knallt, bei mir gibt's Futter. Es, weiß ich nicht, was kann noch passieren? Man läuft gegen Stromzaun, ich tröste dich. Bei mir ist es safe, ich helfe dir. Weil in dem Moment, wo der Hund das eben nicht hat, weiß der nicht, was er tun soll. Er hat keine Strategie und die meiste Strategie oder die am häufigsten angewandte Strategie von Angsthunden ist flüchten. Ja. Das kann eben tatsächlich super gefährlich werden.
In unserer Stolperfalle geht es heute um das Thema Krallenschleifen. Der Krallenschleifer berührt die Hundekralle und jetzt der Fall X tritt ein. Der Hund hat seine Pfote weggezogen, weil er sich erschreckt hat, nicht vorbereitet war oder es einfach als unangenehm empfunden hat. Durch das Festhalten schaffen wir zum einen die Ausgangslage für die Notwendigkeit von Gegenwehr. Und an dem Punkt muss man nicht mal Angst im Spiel sein. Der Mensch kommt in den jetzt ist aber mal Schlussmodus und ab jetzt wird's mit Sicherheit ungut, weil nun die Konsequenz von bitte nicht, die Nichtbeachtung oder im schlimmsten Fall Druck im Sinne von Schimpfen oder eben gröberes Festhalten ist. Der Hund erfährt ein Gefühl der Ohnmacht, welches beängstigend ist, weil er sich nicht mitteilen kann beziehungsweise nicht mehr darauf geachtet wird. Und es wird tatsächlich schmerzhaft, weil der Schleifer zu heiß wird oder zu tief kommt. Der Hund lernt also für die Zukunft, dass er bei der kleinsten Ankündigung vom Krallenschleifen fliehen oder sich verteidigen muss. Die Angst wird so von Mal zu Mal größer und das Abwehrverhalten immer massiver. Jetzt wird es dem Hund ausgelegt, als sei er eben stur, eigensinnig oder ein Weichei, weil was ist denn los? Ihm ist ja noch nie wirklich was dabei passiert.
Wie sieht jetzt die positive Alternative dazu aus? Zunächst müssten wir schauen, dass wir unsere eigenen Prioritäten verändern. Das Krallenkürzen rückt in den Hintergrund. Vielmehr ist es jetzt wichtig, die Angst beim Hund zu minimieren, indem ich ein funktionierendes Setting schaffe. Wichtig ist auch, das Geräusch des Schleifgerätes muss zunächst ganz kleinschrittig mit dem Hund trainiert werden, denn dieses Krallenschleif-Szenario, wie du ja schon gesagt hast, untergliedert sich ja in ganz, ganz, ganz viele Komponenten. Zum einen ist es das Geräusch, es ist das Taktile, es ist das Festhalten der Pfote. Es ist eventuell auch unangenehm, so zu liegen. Für ältere Hunde gerade ist es manchmal auch schwierig, weil wenn wir die Pfote annehmen und die Hunde sind zum Beispiel im Platz, dann drückt das auf dem Ellbogen. Also alles das muss man ja sozusagen mit im Kopf haben. Das Geräusch muss also kleinschrittig mit dem Hund trainiert werden, indem ich erstmal eine große Distanz aufbringe zu dem Geräusch oder erstmal mit einem ganz anderen Geräusch beginne, um dem Hund erstmal mitzuteilen, dass alles in Ordnung ist und dass das mit ganz vielen Keksen verknüpft ist und wir auf jeden Fall nicht über seine Grenze gehen und der Hund geht. Also immer noch bis zu der Distanz das Geräusch anbieten können, wo der Hund noch im Spiel ist. Hier können wir dann auch mit einem Medical Training starten, um die Kooperationsbereitschaft vom Hund zu fördern. Erst wenn das Geräusch keine Angst mehr auslöst, also in unmittelbarer Nähe zum Hund, dann können wir die nächsten Schritte trainieren. Zum Beispiel die Annäherung des stummen Gerätes an den Hund oder die Annäherung des stummen Gerätes an die Pfote und die Annäherung des stummen Gerätes an die Kralle. Wenn das alles funktioniert und hier auch ein taktiler Reiz erfolgen kann, ohne dass der Hund aussteigt, erst dann würde ich das Geräusch mit der Annäherung koppeln. Vorsicht, wenn ihr das Geräusch dazu nehmt und ihr wartet zum Beispiel schon bei Annäherung an der Kralle, dann würde ich hier, wenn das Geräusch jetzt dazu kommt, wieder ein Stück leichter im Punkt Annäherung werden. Das heißt, das Geräusch geht an, aber die Annäherung ist erstmal nur noch an die Pfote, nicht an die Kralle oder noch ein Stück weiter weg. Das heißt, die Vibration an der Kralle könnte man zum Beispiel auch erstmal mit einem anderen Gegenstand herstellen, zum Beispiel mit einer elektrischen Zahnbürste oder es gibt auch solche Massageteile, habe ich für die Pferde. Gibt es, glaube ich, auch kleiner, wo man erstmal so eine Vibration an der Kralle zum Beispiel herstellen kann. Das heißt, der Hund wird immer dort abgeholt, wo er steht. Seine Angst wird gesehen und beachtet und im Training umgesetzt. Das Ziel ist es, die Angst kleiner zu machen und nicht sie zu ignorieren und damit immer größer werden zu lassen.
Unsere Frage aus der Community kommt von der Mareike und die hat uns folgende Mail geschrieben. Hallo ihr beiden, ich habe eine Frage zur letzten Folge. Dort habt ihr erklärt, wie man trainiert, dass ein Hund keine Menschen mehr anspringt. Ihr habt beschrieben, dass man im besten Fall den Hund, bevor er springt, belohnen sollte oder die Situation vorab so managt, dass er gar nicht springen kann. Was mache ich jetzt aber, wenn meine Kinder nach Hause kommen und mein Hund sie täglich massiv anspringt? Bisher habe ich meinen Kindern immer geraten, den Hund nach unten zu drücken und Nein zu sagen. Irgendwie fehlt mir die Idee, eure Ideen hier umzusetzen, weil ich ja nicht dabei bin, wenn meine Kinder nach Hause kommen und ich die Situation nicht managen kann. Vielleicht habt ihr eine Idee für mich. Ich finde euren Podcast übrigens super, sehr lehrreich und unterhaltsam. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge und höre sogar die Pferdefolgen, obwohl ich gar kein Pferd habe. Viele Grüße, Mareike. Wow, danke.
Vielen, vielen Dank.
Okay, Nadine, hau raus. Was macht die Mareike?
Also zunächst mal müsste geklärt werden, warum der Hund sich in einer solch hohen Erregungslage befindet. Es kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Ursache tatsächlich, wenn die so total abdrehen, wenn man nach Hause kommt, ist, dass die echt eine Trennungsangst haben. Also dass die wirklich Probleme haben, alleine zu sein und sich dann alles entlädt, wenn man nach Hause kommt. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Hund einfach körperlich und geistig komplett unterfordert ist. Oder auch, dass er zu lange alleine ist, weil er sich vielleicht schon lösen muss. In diesem Fall können wir das Setting ja leicht verändern, indem wir zum Beispiel sagen, wir organisieren einen Gassigeher, dann muss der nicht so lange alleine bleiben und kann sich lösen. Oder wir haben einen netten Nachbarn, wo wir den vielleicht hinbringen können, wo der nicht alleine sein muss, keine Trennungsangst entwickelt. Oder wir haben eine gute Pension in der Nähe. Oder auch, dass ich eine konstruktive Auslastung mir suche, körperlich und geistig, und einfach so ein Hundehobby irgendwie etabliere im Alltag. Dass wir einfach ein Stück weit bedürfnisorientierter mit dem Hund umgehen können. Wenn du jetzt einen Junghund zum Beispiel hast, der einfach noch wenig Training hat, wenig Masse auf 4 Pfoten am Boden und nicht springt, dann ist immer wichtig, dass wir dem Hund nicht sagen, was er nicht tun soll, sondern ihm eine konstruktive und positiv aufgebaute Alternative geben. Also du könntest zum Beispiel deinen Hund aufs Kissen schicken lassen von deinen Kindern und dort bekommt er dann einen Kauartikel oder einen gefüllten Kong. Deine Kinder könnten aber auch, wenn sie nach Hause kommen, direkt dem Hund ein leeres Handspiel anbieten oder einen Nasentouch. Wichtig ist, dass die ganzen Alternativverhalten, die ihr abfragen wollt, beziehungsweise deine Kinder abfragen wollen, vorher natürlich geübt habt mit dem Hund. Das ausführliche Video, wie du 4 coole Alternativverhalten aufbaust, findest du übrigens auf meinem YouTube-Kanal. Den Link zum Video werfen wir dir in die Shownotes.
Warum es jetzt nichts bringt, den Hund runter zum Drücken oder Nein zum Sorgen, ist, dass wir steigern massiv dieses Erregungslevel, weil der Hund war jetzt allein, man kommt zur Tür rein, Nein, Schluss, aus, und der Hund springt und es gibt dann einfach ein Kuttelmuttel. Der Frust steigt und dadurch wird noch mehr unerwünschtes Verhalten sorgt. Er springt massiver an, vielleicht reitet er sogar auf, jault oder rennt los, zerstört irgendwelche Dinge. Das Problem vom Nein und Runterdrücken ist eben auch, dass der Hund immer noch nicht weiß, was er denn eigentlich falsch gemacht hat, beziehungsweise was er denn sonst tun sollte. Dieses Nein in Verbindung mit Runterdrücken und die Stimmung, die man dabei hat, die Körperspannung, die man dabei hat, ist also eine super Ausgangslage auch dafür, dass Ängste entwickelt werden, zum Beispiel Angst vorm Anfassen oder vielleicht sogar die Angst vor die Kinder, weil die schon wissen, der Hund kommt jetzt gleich daherkrumpelt und die bauen sich da schon auf, machen die Tür, nein, Schluss, und ja, also einfach ein ungutes Setting. In unserem Selbstexperiment, das wir uns diese Woche für euch ausgedacht haben, geht es darum, dass man den Blick schult über, wann fühlt sich denn mein Hund nur wohl, ist er okay mit der Situation und wann sollte ich vielleicht manche Sachen vermeiden. Wie erkennt man das denn? Und zwar, ihr macht's bitte ein Video davon, wie euer Hund schaut und wie denn die Körpersprache ist, wenn ihr den über den Kopf streichelt. Wir sagen jetzt gar nicht, was unsere Erkenntnisse aus dem Traineralltag dazu sind, weil wir möchten, dass ihr genau beobachtet. Du stehst vor deinem Hund und streichelst über seinen Kopf. Einmal. Und jetzt schaut sie euch hinterher an. Wie war denn der Blick vom Hund? Kommt dir der Kopf entgegen? Weicht der Kopf aus? Bleibt der Kopf dort, wo er ist? Wo sind die Ohren? Wie ist die Ohrenstellung? Schlägt der Hund sich vielleicht über den Nasenspiegel? Und wenn denn die Hand weg ist, was macht denn der Hund dann? Da schreibt sie euch genau auf, was ihr seht. Also Ohren nach vorne gerichtet, Ohren klappen nach hinten, Blick zur Seite, Blick weicht aus, Hund schlägt über den Nasenspiegel oder aber Hund streckt seinen Kopf der Hand entgegen. Mit den Beobachtungen könnt ihr reflektieren, wie hat sich denn der Hund dabei gefühlt? Wenn ihr jetzt halt wisst, dass euer Hund panisch ist oder es auf den Tod überhaupt nicht, gar nicht ausstehen kann, wenn man ihn überhaupt am Kopf berührt, dann lasst ihr das bitte bleiben und sucht euch dafür was anderes aus. Zum Beispiel, ihr mechert die Pfote berühren, ihr streicht über die Schulter, ihr streicht über den Rücken und dabei beobachtet ihr euren Hund ganz genau. Wir freuen uns total, wenn ihr eure Erkenntnisse mit uns teilt und zwar unter dem Hashtag Fairclickern ausprobiert. Wir sind gespannt und freuen uns auf euer Feedback. Wir haben dieses Selbstexperiment A ausprobiert und unsere Reels zu dem Selbstexperiment findet ihr auf unsere Instagram-Seiten. Die verlinken wir euch in die Shownotes.
Unsere nächste Hunde-Podcast-Folge hörst du übernächsten Freitag. Da besprechen wir, wie sinnvolles Welpentraining aussehen kann und wie du den Grundstein für einen souveränen Hund legst.
Und wenn du uns schon eher wieder hören möchtest, dann hören wir uns nächsten Freitag zu unserer Pferde-Podcast-Folge. Und da verraten wir dir, wie dein Pferd vom Nervenbündel zum verlässlichen Ruhepol wird und wie ein wirklich erfolgreiches Gelassenheitstraining ausschauen kann. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit mit euren Vierbeiner und ja, bis demnächst.
Tschüss!
Das war Fairclickern, der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Fairclickern auf Instagram.